und herzlich willkommen zu Einfach Familie Leben, dein Podcast für mehr Achtsamkeit, Rituale und Hücke im Familienalltag. So schön, dass du da bist. Lass uns die kleinen und großen Wunder des Familienlebens entdecken. Ich freue mich sehr, dich hier im neuen Jahr zu begrüßen, im Jahr 2026. Die erste Folge in einem neuen Jahr fühlt sich für mich immer so ein bisschen besonders an. Und ich dachte, ich nehme euch noch kurz mit, wie unser Jahr begonnen hat. Erstmal haben wir Silvester komplett verschlafen. Mir war Silvester noch nie so richtig wichtig. Ich finde es voll schön, um das Jahr zu reflektieren und sich Zeit zu nehmen, auf das neue Jahr einzustellen. Ich finde auch die Rituale der Rauhnächte total schön. Räuchern habe ich durch meine österreichische Familie und dann eben auch durch die Rauhnächte kennengelernt. Und das finde ich auch sehr schön. Aber dieses Jahr haben wir das irgendwie alles nicht so richtig gemacht, was auch total okay war. Wir haben die Vorweihnachtszeit sehr ausgekostet und sehr viele schöne Dinge gemacht. Und die Zeit zwischen den Jahren war dann einfach durch ganz viel Familienzeit geprägt und auch durch viel Gemütlichkeit. Und das tat sehr gut. Und den 1.1. haben wir dann direkt mit einem Neujahrsspaziergang gestartet, die Große und ich. Wir haben einen Winterstrauß gesammelt aus allem, was wir so auf unserem Weg gefunden haben. Zweige, Gräser, Samenkapseln, Flechten, Hagebutten. Dinge, die so auf den ersten Blick man ja einfach oft übersieht, wenn man im Winter unterwegs ist. Und dann ist man einfach total überrascht, wie viel schöne Dinge man findet für so einen Winterstrauß. Und das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und das wird jetzt, glaube ich, zu unserer neuen Tradition. Ich finde es wirklich so schön, immer wieder so kleine Traditionen im Verlauf des Jahres zu machen, weil die das dann so prägen. Ja, die geben dem allen so einen roten Faden und kleine Dinge, auf die man sich immer wieder freuen kann. Und solche kleinen Traditionen, Rituale habe ich sehr viel mit den Kindern und genieße ich immer sehr. Und ja, und auch dieses Mal haben wir eben wieder viel gestaunt, wie viel Schätze dieser Winter bereithält, wenn man eben langsam geht und wirklich hinschaut. Und vielleicht ist das ein schönes Bild für den Start ins neue Jahr. Nicht schneller, nicht mehr, sondern bewusster, für mich jedenfalls. Ich habe mir dieses Jahr keinen richtig klassischen Vorsatz gemacht. Ich habe schon so ein paar Ziele, die ich mir aufgeschrieben habe, aber ich habe eine klare Intention, so grundsätzlich für dieses Jahr, denn ich möchte, und es kam so aus meiner Weiterbildung zur Natur- und Waldpädagogin, und ich möchte eben so viel Zeit wie möglich draußen verbringen. Und ich finde die Bewegung 1000 Hours Outside sehr inspirierend. Nicht als Ziel, sondern einfach so als eine Orientierung. Ich nutze zwar die App und den Zeitstopper ein bisschen, um so ein bisschen wahrzunehmen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich draußen, wie viel verbringen die Kinder draußen. Und ja, möchte einfach auch noch mehr so in diese Naturerfahrung eintauchen, gerade eben auch durch diese Weiterbildung, die ich mache, in das Lernen über die Natur, über phänologische Marker, über Tiere, Vogel, Pflanzenwelt, über unsere heimischen, ich möchte unseren Schrebergarten einmal mehr, jedes Jahr ein bisschen mehr zum Strahlen bringen, saisonal kochen, ernten, einmachen. Und gemeinsam mit den Kindern neue Orte entdecken, ganz in unserer Nähe, in der Natur. Ja, und da freue ich mich total drauf. Und genau, eben ich habe jetzt gerade schon öfter angesprochen, eben die Natur- und Waldpädagogik-Weiterbildung von der Naturschule. Die verlinke ich euch auch gerne in der Shownote, in den Shownotes. Vielleicht interessiert euch das auch. Die war auf jeden Fall auch für diese Folge Inspiration, weil im Dezember war das Thema. Und damit fing es ja auch schon an. Ich habe in der letzten Podcast-Folge ja schon über Feste und Traditionen gesprochen. Und heute, jetzt zum Jahresanfang, möchte ich einfach nochmal nutzen, um über den Jahreskreis zu sprechen. Und ja, in dieser Weiterbildung geht es um viele dieser Fragen. Ja, wie können wir Kinder ganzheitlich begleiten? Wie verbinden wir Wissen, Naturerleben, Rituale? Eben jetzt im Dezember, wie machen wir den Jahreskreis für Kinder erfahrbar? Und grundsätzlich, ja, wie machen wir Naturerfahrungen erfahrbar in Kitas, Schulen, im Familienalltag und in Bildungsräumen draußen? Und ich verlinke alles in den Shownotes. Guckt es euch an. Das ist eine wundervolle Weiterbildung. Ich bin ganz verzaubert davon, mit wie viel Liebe und Ästhetik und ja, auch diese vielen Details und aber auch das unfassbare Wissen, gute Recherchen, was da alles drin steckt. Das ist wirklich eine Bereicherung, gerade für meinen Alltag und auch für meine Arbeit, für meine pädagogische Arbeit. Genau, mein Träger hat da gerne einen Teil übernommen und vielleicht auch deiner, wenn du Pädagogin bist. Ja, und jetzt lass uns einsteigen in den Jahreskreis. Der Jahreskreis ist eine sehr alte Form, Zeit zu strukturieren, bevor es Kalender gab. Die Menschen haben sich immer schon an der Natur orientiert, am Stand der Sonne, an Licht und Dunkelheit, an Wachstum und Ernte, an Kälte und Wärme. Und in vielen Kulturen wurde das Jahr durch wiederkehrende Naturereignisse strukturiert, durch Sonnenwenden, Tag- und Nachtgleichen und die dazwischenliegenden Mondfeste. Und das alles, um mit dem Leben in Verbindung zu bleiben. Und der Jahreskreis, der hilft uns, Zeit zyklisch zu denken, nicht als Linie, sondern eben als Kreis. Alles kommt wieder, alles hat seine Zeit und nichts muss immer gleich bleiben. Und aus diesen Beobachtungen entstand das, was wir heute Jahreskreis oder Jahresrad nennen. Und das teilt das Jahr in 8 Stationen. Man hat 4 Sonnenfeste, Sonnenwende und Tag- und Nachtgleichen und 4 sogenannte Zwischenfeste. Und diese Feste markieren quasi Übergänge, nicht wie Daten im Kalender, sondern eben auch Wendepunkte im Jahreslauf. Und ja, und das fand ich total spannend, weil das kannte ich so noch nicht und fand ich jetzt sehr spannend, da nochmal tiefer einzusteigen und dachte, ich nehme euch da mal mit. Und bin auch in den letzten Monaten eben auch so auf diesen Punkt gekommen, wie entstehen die Jahreszeiten? Und dachte, das ist jetzt nochmal der erste Schritt ganz grob. Die Jahreszeiten, die entstehen ja durch die Bewegung der Erde um die Sonne und durch ihre geneigte Erdachse. Und dadurch verändert sich im Laufe des Jahres die Dauer des Tageslichts, die Intensität der Sonnenstrahlen, die Wärme, die bei uns ankommt. Und die Natur reagiert darauf. Die Pflanzen wachsen oder ruhen, die Tiere passen ihr Verhalten an, die Menschen verändern seit jeher auch ihre Lebensweise im besten Falle. Und der Jahreskreis ist quasi so eine Antwort auf die Naturprozesse. Und da fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, dass ich da noch was ganz Schönes empfehlen kann von der lieben Johanna. Ihr kennt die schon aus dem Podcast, welche Nummer ist es? Ich muss einmal nachgucken. Es war jetzt erst kürzlich die Montessori-Folge. Achtung, ich sage euch gleich die Nummer. 102, Montessori verstehen jenseits des Trends. Interview mit Johanna von Anfangsjahren. Eine ganz wundervolle Folge, die ganz gut bei euch ankam. Und zwar hat Johanna, das haben wir auch schon da erwähnt, einen tollen Verlag gegründet mit ihrer Freundin, dem Märzkäfer Verlag. Und die hat da was richtig Schönes, das erste Produkt, was sie rausgebracht haben, geht eben genau darum, wenn Kinder beginnen, Fragen zu stellen wie, wann ist eigentlich Frühling, warum ist es mal kalt, mal warm, warum verändert sich draußen alles, warum gibt es Jahreszeiten und so weiter, dann braucht es oft, dann gibt es da eben Materialien, die man dafür nutzen kann vom Märzkäfer Verlag. Die haben ein wunderschönes Montessori-inspiriertes Material entwickelt, die Entstehung der Jahreszeiten. Und ja, es ist wunderschön gemacht. Die jüngeren Kindern, da kann man das ganz spielerisch gestalten, durch Zuordnen, Legen, Erzählen, Beobachten. Und mit den größeren Kindern kann man wirklich schon in die Tiefe einsteigen. Ich habe jetzt gerade mal kurz das geholt, was ich dazu bekommen habe. Und zwar ist da ein Buch dabei, die Entstehung der Jahreszeiten, wo es wirklich ins Detail geht, wo man tolle Erklärungen hat, die man sich mit den Kindern zusammen angucken kann, mit Ideen, wie man Sachen ja quasi zeigen, veranschaulichen kann. Es kann wundervoll auch wirklich für den Kindergarten, für die Schule genutzt werden als Anschauungsmaterial. Und ja, und kann da einsteigen. Also es gibt dieses Buch dazu, es gibt eine schöne Holzleiste mit wunderschönen Karten, Legematerial, Infokarten für jede Jahreszeit und eben Bilderkarten. Und ich kann das sehr empfehlen dazu. Ist mir jetzt gerade eben noch eingefallen. Ich verlinke euch das auch mal. Und man kann eben wirklich so ein echtes Verständnis für Zusammenhänge schaffen. Also Wissen wirklich in so einem Prozess, sich gemeinsam zu erarbeiten als Familie. Ja, also ich habe da auch auf jeden Fall noch mal viel gelernt und es ist super spannend. Ja, und bevor wir in die Jahreskreisfeste eintauchen, möchte ich noch mal so einen wichtigen Schritt dazwischen machen. Und zwar über die verschiedenen Arten, Jahreszeiten zu bestimmen. Gerade auch für das Verständnis des Jahreskreises ist es sehr spannend. Grundsätzlich unterscheiden wir nämlich drei Arten, wie Jahreszeiten eingeordnet werden können. Astronomisch, meteorologisch und phänologisch. Die astronomischen Jahreszeiten, die orientieren sich am Stand der Sonne, also daran, wie die Erde zur Sonne steht. Und dabei spielen die zwei Dinge eine zentrale Rolle, die Tag und Nacht gleichen und die Sonnenwenden. Also der astronomische Frühling, der beginnt zum Beispiel mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche, wenn der Tag und der Nacht gleich lang sind, meist um den 20. oder 21. März. Der Sommer startet mit der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, der Winter mit der Wintersonnenwende, am kürzesten Tag. Und diese Wendepunkte sind eben diese Grundlagen des Jahresrades und der klassischen Jahreskreisfeste und markieren eben keine Wetterlagen, sondern einfach diese kosmischen Übergänge. Dann gibt es die meteorologischen Jahreszeiten. Die werden vor allem für die Wetterbeobachtung und für Klimastatistiken genutzt. Und die sind dann klar nach Monaten eingeteilt. Also Frühling sind März, April, Mai. Sommer sind Juni, Juli, August. Herbst sind September, Oktober, November. Winter sind Dezember, Januar, Februar. Und diese Einteilung hilft, Wetterdaten vergleichbar zu machen. Die hat aber wenig mit dem zu tun, was wir draußen tatsächlich erleben. Also der Kalender sagt Frühling, aber draußen fühlt es sich noch ganz nach Winter an zum Beispiel. Oder der Sommer ist längst da, obwohl offiziell noch Frühling ist. Und dann gibt es noch die phänologische Jahreszeit, die Natur als, die Natur quasi. Und da gibt es, und das ist eben total wertvoll für Familien und Kinder gerade, ja, wenn man guckt, wenn man die Jahreszeiten bestimmt, nach dem, was tatsächlich in der Natur passiert. Zum Beispiel, wann blühen die Schneeglöckchen auf, wann treiben die ersten Knospen, wann reifen Früchte, wann verfärben sich die Blätter. Und diese phänologische Einteilung, die kennt nicht vier, sondern die kennt 10 Jahreszeiten, vom Vorfrühling bis zum Spätwinter. Und das macht deutlich, die Natur, die richtet sich hier nicht an feste Daten, die reagiert auf Licht, Temperaturen, Wetter und verändert sich jedes Jahr ein wenig anders. Und gerade für Kinder ist das eine wunderbare Einladung, dass man ja einfach draußen beobachtet, was erkennen wir und auf was weist es uns hin. Und hier schließt sich dann der Kreis zum Jahreskreis und zu den Jahreskreisfesten, denn die Feste im Jahresrat, die orientieren sich an den astronomischen Wendepunkten, werden aber mit dem gefüllt, was wir phänologisch erleben, also durch das, was draußen sichtbar wird. Also der Jahreskreis, der verbindet den Himmel und Erde, kosmische Rhythmen und Naturbeobachtung und Wissen und Erleben. Und bevor wir auf den Jahreskreis genauer schauen, lass uns noch die phänologischen Marker anschauen, die die Jahreszeiten helfen zu erkennen in der Natur, was ich eben gerade mit Kindern super schön finde, als dass man sich quasi auf Entdeckungstour macht als Jahreszeitenabenteurer oder EntdeckerInnen. Beim Frühling, also der Frühling wird eben in der Phänologie in Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling unterteilt. Und die typischen phänologischen Marker sind Schneeglöckchen und Winterlinge blühen, Hasel und Erle beginnen zu blühen, Krokusse erscheinen, die Knospen schwellen an den Bäumen, die Forsythie blüht. Das ist so ein klassischer Marker für den Erstfrühling. Das haben wir auch bei uns im Garten. Das finde ich jetzt, ich habe irgendwie die Forsythie habe ich vorher nie so richtig wertgeschätzt, glaube ich, als Pflanze. Fand ich jetzt nie besonders, aber jetzt finde ich es immer sehr besonders bei uns im Schrebergarten. Das ist einfach so, ja, das erste, eins der ersten Dinge ist, die dann blüht und erscheint. Obstbäume wie Kirsche, Apfel oder Birne beginnen zu blühen. Die ersten Insekten sind unterwegs. Die Vögel singen wieder viel intensiver. Und für Kinder eben gut beobachtbar sind die Blüten, die Knospen, die Vogelstimmen, die ersten warmen Tage. Dann haben wir den Sommer. Geht es einfach um Wachstum und Fülle. Der Sommer wird in Frühsommer, Hochsommer und Spätsommer unterteilt. Und hier sind typische phänologische Marker Holunder und Rosenblüten. Die Wiesen stehen in voller Blüte. Das Getreide wächst hoch und beginnt zu reifen. Die ersten Beeren werden reif, also Erdbeeren zum Beispiel. Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten sind sehr aktiv. Die Lindenblüte, das ist ein wichtiger Marker für den Hochsommer. Die Heuernte findet statt, Tage sind lang, die Abende warm. Und für Kinder gut beobachtbar, die Blumenvielfalt, Insekten, reifendes Obst, lange Tage. Und beim Herbst haben wir auch den Frühherbst, den Vollherbst und den Spätherbst. Da sind die phänologischen Marker Äpfel, Birnen, Pflaumen werden geerntet, Getreide ist reif und wird eingebracht, die Blätter verfärben sich, Kastanien, Eicheln, Bucheckern fallen, der Nebel tritt häufiger auf, Zugvögel sammeln sich oder ziehen fort, Spinnweben sind gut sichtbar, die Tage werden deutlich kürzer. Und für die Kinder gut beobachtbar ist die Ernte, bunte Blätter, Sammelschätze, Nebel und Tiere auf Wanderschaft. Und dann haben wir noch den Winter. Ist aufgeteilt in Frühwinter, Hochwinter und Spätwinter. Die Laubbäume sind kahl, die Frostnächte treten auf, Schnee oder raureif. Tiere sind weniger sichtbar oder im Winterschlaf. Die Spuren im Schnee werden sichtbar. Tage sind sehr kurz. Und im Spätwinter erste Schneeglöckchen oder Winterlinge zeigen sich. Und für die Kinder gut beobachtbar sind die kahlen Bäume, Spuren und dann vielleicht auch wieder die ersten Vorboten des Frühlings. Ja, und die Jahreskreisfeste, die greifen genau diese Veränderungen auf. Die geben den Beobachtungen einen Rahmen und machen Übergänge bewusst erlebbar. Genau, wenn wir uns die Jahreszeiten des Jahresrad angucken, haben wir eben diese 8 Feste, auf die ich jetzt so ein bisschen eingehen möchte. Und zwar möchte ich als erstes auf das Samhain eingehen, um den 1. November. Laut gregorianischem Kalender, der fast überall auf der Welt genutzt wird, feiert man das neue Jahr im Januar. Aber im alten Jahreskreis ist der Herbst und nicht der Winter, der diesen Tod des alten Zyklus und die Geburt des Neuen kennzeichnet. Und das Fest Samhain, das stammt aus dem keltischen Jahreskreis und es markiert ursprünglich das Ende des Jahres beziehungsweise dann eben wieder den Neuanfang. Und es war so der Übergang vom hellen in die dunkle Teil des Jahres. Die Ernte war abgeschlossen, die Tiere wurden in die Ställe geholt, das Leben verlagerte sich nach innen und man glaubte, dass es so diese Grenze von der sichtbaren in die unsichtbare Welt, dass da die besonders dünn ist. Und deshalb war es auch ein Fest des Gedenkens, der Erinnerung an Verstorbene und an die eigenen Wurzeln. Und es wurde gefeiert, Abschied, Vergänglichkeit, Übergang, Erinnerung. Und es ist quasi so ein bewusstes Loslassen dessen, was war. Und da habe ich auch eine Podcast-Folge tatsächlich dazu. Und zwar die Podcast-Folge 100, magische Rituale statt gruselige Halloween achtsam feiern. In der Folge geht es eben genau darum, diese ursprüngliche Bedeutung von Halloween und eben seine Wurzeln in diesem keltischen Jahreskreisfest Samhain. Deshalb, kannst du da gerne nochmal reinhören, wenn du da mehr drüber erfahren willst. Da habe ich auch, aber auch ganz viele Rituale nochmal reingestellt. Eben vielleicht kann man ein gemeinsames Fest da feiern für Samhain, für diesen Übergang, so ein ganz magisches Fest vielleicht, ne? Weil ja, vielleicht sind diese Welten tatsächlich dünn und vielleicht kann man das aber in einer schönen Art und Weise feiern. Und ebenso, das ist Gedenken der Toten, spielt bei uns auch im Leben eine wichtige Rolle, dass wir zum Beispiel gerne eine Wanderung hoch zur Kapelle machen und Kerzen dort anzünden in der Kapelle. Und überlegen, ja, welche Menschen sind schon von uns gegangen und wie wollen wir denen gedenken und die immer wieder auch so in unseren Alltag reinholen mit Geschichten, mit Erinnerungen, mit Fotos anschauen. Das ist sowas, was wir nutzen in der Zeit. Dann gibt es Jul, die Wintersonnenwende um den 21. Dezember. Und das ist eines der ältesten Sonnenfeste vieler Kulturen. Es markiert den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. Und ab hier werden die Tage wieder länger, das Licht kehrt zurück. Und gerade für unsere Vorfahren war das natürlich ein sehr existenziell wichtiger Moment. Das Überleben im Winter war nicht sicher und die Rückkehr des Lichts gab Hoffnung. Und ganz wichtig, der Winter ist und war keine Zeit für Faulheit oder Langeweile, sondern wirklich eher eine Zeit, in der man sich auflädt, ja, der Regeneration. Also um was geht es da? Was ist das für eine Energie? Es geht quasi um diese Wiedergeburt des Lichts, um Hoffnung, um Neubeginn, um Vertrauen, um Vision, um Erwachen. Stillstand und Wendepunkt zugleich. Und was kann man da machen? Eigentlich zu allen Sonnenwendfeiern quasi, ja, es sind ja Wintersonnenwende, Sommersonnenwende und so weiter, kann man so ein Sonnenbrot backen, finde ich sehr schön, wo man quasi in der Mitte einen Teil des Brots hat, das ist quasi so ein süßer Hefeteig im Grunde. Man kann eine kleine Kugel als Nase machen, noch zwei Augen rein drücken. Und dann macht man quasi noch Kringel, die man außen als Strahlen noch hinmacht oder kleine Kügelchen. Und ich habe jetzt schon oft gehört, dass so ein traditionelles Rezept von der Elisa Cleven ist, ein Sunbread. Und wie heißt denn das? Genau, Sunbread, das ist tatsächlich auch ein Buch, ja. Und aus dem Buch machen wohl viele das Rezept für dieses Brot. So. Ja, besteht aber tatsächlich einfach aus Mehl, Butter, Hefe, Milch, Eier und gegebenenfalls Zucker oder Honig. Das finde ich ein sehr schönes, simples Ritual und kann einfach, ja, das kann einfach ein Fest auch feiern, wenn man einfach nur gemeinsam so ein Brot backt und gemeinsam das isst. Ja, es muss einfach nichts Großes sein. Und das finde ich das Schöne, gerade am 21. Dezember, ja, da passiert nicht mehr so viel, aber so ein schönes Brot zum Nachmittagstee gemeinsam und vielleicht noch ein paar Lieder dazu singen, das ist doch was Schönes. Was können wir noch für Rituale machen? Man könnte im Kerzenlicht feiern, einen Abend, alle elektronischen Geräte, künstlichen Lichter auslassen, Menschen einladen, einfach in den Garten und nur Feuer, Fackeln, Kerzen haben, vielleicht sogar über dem Feuer kochen, so wie das unsere Vorfahren Millionen von Jahren vor uns getan haben. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Oder man geht zusammen in den Wald und schmückt die Bäume mit Futter für die Tiere, mit essbaren Tannenzapfen, die mit Schmalz, Kokosfett oder Erdnussbutter und Vogelfutter quasi gewälzt werden. Oder auch, das kann man auch bei einem halben Apfel oder einer Birne machen, die man eben voller Samen und Semmelbröseln oder geriebenem Käse aufhängt. Genau, das nächste Fest ist dann um den 1. Februar. Das ist das Imbolc. Das ist auch ein keltisches Fest und steht für das erste Erwachen der Natur. Auch wenn es draußen oft natürlich noch Winter ist, beginnt unter der Erde bereits neues Leben. Und der Name wird oft mit im Bauch oder Muttermilch in Verbindung gebracht, ein Bild für das, was heranwächst, ohne schon sichtbar zu sein. Und es wird eben diese innere Vorbereitung, die erste zarte Hoffnung, das Licht nimmt spürbar zu, gefeiert. Und was kann man hier machen? Man kann erste Pläne für den Garten machen. Ich glaube, das wird für uns jetzt einfach immer so ein, das ist für uns eigentlich immer so ein ja, Moment, wo wir einfach den Garten planen. Vielleicht nutzen wir das wirklich als diesen 1. Februar, dass wir zusammenkommen und das neue Gartenjahr planen. Das finde ich eigentlich ein schönes Ritual, wo man alle involvieren kann. Ja, was möchten wir im Garten Neues erschaffen? Was darf Neues entstehen? Und vielleicht kann es ja sogar im Garten stattfinden. Ja, wir gucken uns unsere Samen an, die noch da sind. Man schaut, was man noch braucht für das Gartenjahr, was man Neues möchte, damit der Garten erstrahlen kann. Und ja, das wäre zum Beispiel für mich so eine Idee. Oder auch den Balkon. Wie kann man den zum Strahlen bringen mit Pflanzen? Dann haben wir Ostara, die Frühlingstag- und Nachtgleiche um den 20. und 21. März. Das sind Tag und Nacht gleich lang, ein Gleichgewichtspunkt im Jahr. Die Natur erwacht sichtbar, Knospen, erstes Grün, Vogelgesang und viele heutige Ostergebräuche, Ei, Hase, Neubeginn, die haben hier ihren Ursprung. Was wird hier gefeiert? Das Gleichgewicht, den Neuanfang, Wachstum, Lebenskraft, Fruchtbarkeit, Intuition, Balance. Und was können hier für Rituale genutzt werden? Man kann eben Samen pflanzen, Kresse, Ostergras. Frühjahrsputz eignet sich sehr gut dafür. Neues Willkommen heißen. Man kann jetzt, aus dem Schwedischen gibt es die Fika, dass man, Fika ist quasi eine kleine Kaffeepause, Kuchenpause, an der frischen Luft, das erfrischt das Gehirn und stärkt Freundschaften, sagen die Schweden. Was gibt es Besseres, als eine Pause zu machen und mit Freunden zu schnacken? Das ist, finde ich, ein sehr schönes Ritual, eine sehr schöne Tradition. Um den 1. Mai gibt es das Beltane. Das ist ein Fest, auch ein keltisches Fest der Lebenskraft, der Fruchtbarkeit und der Verbindung. Die Natur steht nun in voller Kraft, alles wächst, blüht und strebt nach außen. Und es war so ein ganz traditionelles Fest des Feuers, der Gemeinschaft und der Freude. Ein anderer Volksbrauch, der auch hier ja in Deutschland und auch in England tatsächlich genutzt wird, ist der Maibaumtanz, wo ja, wo auch überall natürlich so ein bisschen unterschiedlich gemacht wird, aber wo auch viele zum Beispiel genutzt haben, um einen Holzpfahl mit Blumen, mit Bändern zu schmücken, um diesen Holzpfahl auch rumzutanzen. Und war auch in vielen Teilen Englands eins der größten Fruchtbarkeitsrituale. Und da geht es um Lebenslust, um Verbundenheit, um die Fülle des Frühlings. Was kann man hier machen? Man kann draußen feiern, Blumenkränze binden mit Kindern, man kann tanzen, sich bewegen. Und es gibt Beltane Bannock, das ist ein Kuchen aus Haferflocken, Mehl und Buttermilch. Und das hat man traditionell am Feuer gegessen und man musste dabei aber Krümel, mussten ins Feuer geworfen werden, um dann Glück in den kommenden Monaten zu haben. Und auch irgendwie, um die Geister zu füttern oder so. Aber man kann das ja auch immer in neuen Kontext bringen, die Feste, was für einen da passt. Dann gibt es Lita, das ist die Sommersonnenwende um den 21. Juni herum. Ne? In Schweden ist es Mittsommer. Und Lita markiert den längsten Tag des Jahres. Die Sonne steht auf ihrem höchsten Punkt und es ist der Höhepunkt des Lichts, aber auch der Moment, an dem es dann langsam wieder abnimmt. Viele Kulturen feiern diesen Tag mit großen Feuern oder Dankritualen und es geht um Fülle, um Licht, um bewusstes Genießen des Moments. Was kann man da machen? Man könnte am längsten Tag des Jahres früh aufstehen und den Sonnenaufgang genießen. Ich habe das im Sommer sehr oft gemacht als Ritual mit der Großen, dass wir haben so ein Outdoor-Sofa auf dem Balkon und das haben wir dann so ausgerichtet, dass wir den Sonnenaufgang sehen. Wir kuscheln uns dann unter den Decken ein und lesen, bis die Sonne aufgegangen ist. Und das ist immer sehr schön. Man kann barfuß laufen und man kann auch abends sehr schön Fledermäuse beobachten. Dann gibt es Lammas. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge zugemacht, beziehungsweise kam in der Folge vor. Das ist um den 1. August. Das ist eins der ersten Erntefeste und der Name bedeutet sinngemäß Brotmasse. Und es geht um das erste Brot aus dem neuen Getreide. Wird mit kunstvoll geflochtenen Zöpfen und Knoten gefeiert. Und in der Nacht wurden auch die ersten Brote immer aus der neuen Ernte gebacken. Das Fest erinnert daran, dass Fülle nicht selbstverständlich ist, sondern ein Ergebnis von Zeit, Pflege und Geduld und geht auch hier wieder um Dankbarkeit. Es geht natürlich bei vielen der Festen um Dankbarkeit, um Ernte, um die Würdigung der eigenen Anstrengungen. Auch hier kann man Brot backen, gemeinsam kochen, seine Erfolge vielleicht auch würdigen. Das finde ich auch sehr schön. Dann haben wir noch Mabon. Das ist das letzte Fest. Das ist die Herbsttag- und Nachtgleiche um den 21. September. Hier sind Tag und Nacht noch einmal im Gleichgewicht. Und dann kippt es endgültig in Richtung Dunkelheit. Und die Ernte ist weitgehend eingebracht. Die Natur beginnt loszulassen. Und es ist ein Fest der Balance zwischen Geben und Nehmen. Eine Zeit, um auf die vergangenen Monate zurückzublicken und uns zu bedanken. Aber auch so eine Zeit, um in die Zukunft zu blicken. Auf die langen, dunklen Monate, die vor uns liegen. Und ja, mit Leichtigkeit und Klarheit voranzugehen, damit wir die Saat für neue Ideen aussäen können. Der Herbst ist die Jahreszeit, um zu sammeln, um zu nähren, um nach Hause zurückzukehren und zu erkennen, wofür wir dankbar sind. Also Dank, genau, für das, was gewachsen ist, ein Abschluss, eine Vorbereitung auf den Rückzug. Und als Ritual ist mir hier eingefallen, dass man ja die Ernte teilen kann, wirklich wie so ein Erntedankfest zu feiern. Jeder bringt etwas mit und zusammen macht man eine Suppe, das wird zum Beispiel in Waldorf-Kindergärten immer gemacht und backt Brötchen. Oder ist vielleicht ist gerade jemand krank im Freundeskreis, dann koche ich einen großen Topf Suppe und stelle ihn vor die Tür oder kaufe ein für die Familie oder die Freunde. Bring bei irgendwelchen Nachbarn Stücke Kuchen oder Kekse oder selbstgemachte Brötchen vorbei, um ja da einfach in Kontakt zu kommen und und zu teilen. Ich finde es voll schön, wenn man solche Dinge schon mit Kindern einfach einübt und denen schon zeigt, was es bedeutet, ja, einfach für andere Menschen da zu sein und ja, sich auch ein Dorf aufzubauen im Grunde, ja, weil so einfach geht es manchmal, ja, dass man wirklich offen auf andere Menschen zugeht, denen einfach mal was vor die Tür bringt, anklopft und zeigt, hey, guck mal, wir wohnen hier drüben. Das ist auch einfach was, was Verbindung schafft und was für Kinder Nachbarschaft einfach auch nochmal, ja, nochmal einfach näher bringt. Also für mich war einfach unsere Nachbarschaft in meiner Kindheit sehr bedeutend und sehr wichtig und das wünsche ich mir irgendwie auch für meine Kinder sehr, ja. Ja, und natürlich musst du nicht all diese Feste feiern, das werde ich auch auf keinen Fall machen. Der Jahreskreis soll kein Programm sein, sondern es ist ein Orientierungsrahmen. Im Familienalltag reicht oft, dass man so eine kleine Kleinigkeit vielleicht daraus mitnimmt, ja, dass man zum Beispiel einen Naturtisch hat, an dem man sich orientieren kann, dass man kleine Rituale hat in diesem Verlauf des Jahres. Und vielleicht hat man, es gibt solche Waldorfsterne, wo unterschiedliche Farben haben, jeder Sternzacken quasi. Und den kann man quasi immer, die Spitze kann man immer nach oben neu ausrichten. Und die Farbe, die nach oben zeigt, die symbolisiert, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Und die kann man eben genau an diese 8 Jahreskreisfeste anpassen. Oder auch an christliche Feste, was auch immer euch da in eurem Jahr was bedeutet. Kinder erleben durch uns und durch den Jahreskreis, was können die dadurch erleben? Ja, dass Zeit etwas Zyklisches ist, dass wir Übergänge auch bewusst wahrnehmen dürfen, dass wir, ja, was die Natur uns bringt und wie die sich entwickelt, dass auch wir als Menschen nicht das ganze Jahr durchweg die gleiche Energie haben, sondern dass auch wir hier immer wieder uns zur Ruhe setzen dürfen, wieder uns regenerieren dürfen, um dann wieder neue Energie zu haben. Also die lernen Geduld, Beobachtung, Zusammenhänge, Verbundenheit. Und wir Erwachsene dürfen mitlernen, dass, ja, dass nicht immer alles immer gleich sein muss, dass Rückzug genauso wertvoll ist wie Wachstum. Und ja, vielleicht nimmst du dir so ein paar Sachen mit aus dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht hast du Lust, irgendein Fest für dich rauszunehmen, das dich angesprochen hat, das du bewusst vielleicht feiern magst. Und wenn du mehr über solche Zusammenhänge erfahren willst, dann kann ich dir auch ein Buch noch sehr empfehlen, was ich auch hier für meine Recherche sehr genutzt habe. Das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Und zwar heißt es Im Flow mit den Jahreszeiten, achtsam, neugierig und kreativ von Tiffany Frances Baker. Finde ich ein wunderschönes Buch, Leben im Rhythmus der Natur. Und es geht wirklich um jede Jahreszeit. Du findest quasi immer, was ist die Energie dieses Monats oder der Jahreszeit. Es gibt Rezepte. Es gibt, was sind das für Energien quasi, die dort gerade sind. Es gibt einen Landwirtschaftskalender, Früchte der Jahreszeit. Was gibt es zu essen? Beetpflege. Man lernt neue Pflanzen kennen. Man lernt Beeren kennen. Man lernt die Tiere kennen. Und erfährt was darüber. Man sieht Pilze und es sind einfach wunderschöne Bilder. Genau, es wird eben viel über die Feste auch gesprochen und ja, es ist wirklich ein sehr schönes Buch, auch ganz toll, finde ich, zum Verschenken an kreative Menschen zum Beispiel oder Menschen, die sehr naturverbunden sind, kann ich sehr empfehlen. Und das war's mit dieser Folge. Alles, was ich erwähnt habe, eben dieses Buch, dann eben auch die Entstehung der Jahreszeiten, dieses wunderschöne Montessori-Lernset von Merzkäfer Verlag, und die Weiterbildung zur Natur- und Waldpädagogin verlangt, verlinke ich alles in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr, dass du wieder mit dabei warst und freue mich sehr, wenn du jetzt noch kurz einen Kommentar hinterlässt bei Spotify oder eine Rezension und auch bei Apple Podcast. Das freut mich wirklich sehr. Du unterstützt mich da sehr in meiner Selbstwirksamkeit und dann wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Und wir hören uns dann in 1 bis 2 Wochen wieder. Und bis dahin, alles Gute!